Hast du dir Tee eingeschenkt?
Ich habe mir Tee eingeschenkt, danke. Gut. Ich trinke eigentlich wirklich nie Tee, außer wenn ich krank bin.
Aber heute,
heute schon. Ich habe ein Zitat gerade nicht mitgebracht, sondern es poppt hier auf. Ernsthaft? Weil es passt, finde ich. Ich lese gerade nochmal Schnelles Denken, Langsames Denken.
Mm.
Tolles Buch.
Sehr tolles Buch.
Kahneman oder Kahneman.
Ja.
Die Prämisse dieses Buch lautet, dass man die Fehler anderer leichter erkennt als die eigenen.
Das ist gerade aufgepoppt.
Das ist gerade aufgepoppt. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das passt sehr gut in unsere Zeit.
Ja, das ist richtig.
Wollen wir
anfangen?
Beginnen.
Beginnen wir.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Herzlich willkommen, Manuel Rube.
Die Stimme voller Elan, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören. Das freut uns sehr. Dieser Elan ist gespielt. Ich bin etwas müde, aber
Ich habe mit unserem Freund und Techniker Georg darüber gesprochen letztens, wie du das eigentlich machst. Wir sind beide bass erstaunt, weil es geht jetzt, um Sie da ein bisschen mitzunehmen. Apropos mitnehmen, liebe Menschen, wir sind bei dir zu Hause in Wien.
Ja.
Nehmen hier in deiner Wohnung eine Folge auf.
So ist es, weil ich sehr spät nach Hause gekommen bin, weil ich noch gearbeitet habe.
Genau, also es ist jetzt seit 10. Jänner, wo wir diese Premiere hatten, hattest du, glaube ich, einen Tag frei. Ich bin ja schon angestrengt, obwohl ich im Moment nicht drehe, sondern nur unsere Vorstellung habe. Und wir waren wirklich, wir haben gedacht, wie macht der Typ das eigentlich? Der Vater dann in der Nacht führt er noch alle heim, dann ist er um 3:30 Uhr früh zu Hause, steht um 5:30 wieder auf, dreht den ganzen Tag, hat eine Familie zu meinen. Also es ist wirklich
eindrucksvoll. Ich habe mir letztens ausgerechnet, tatsächlich, weil ich das mal wissen wollte, auf wie viel Arbeitsstunden, also wenn ich das alles, was ich tue, berechne, dann komme ich auf ungefähr zwischen 100 und 110 Arbeitsstunden in 7 Wochentagen.
Wahnsinn.
Das ist nicht schlecht eigentlich. Gell?
Bin ich Dienstag zum Mittag fertig.
Um den ehemaligen Bürgermeister
mit Wiens der 40-Stunden-Woche.
Könnte ich mir auch noch überlegen. Dann doch, also vom Arbeitspensum würde ich die Politik überleben, vermutlich.
Absolut, ich glaube auch.
Oder? Das würde gehen.
Und du würdest die Politik sehr gut tun.
Ich würde pressemäßig die Politik nicht überleben. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich würde innerhalb von 3 Monaten komplett vernichtet werden von der Presse, weil die Oppositionsparteien oder die Oppositionsparteien, ich gehe natürlich davon aus, dass ich in der Regierung wäre, alles daran setzen würden, alle schlechten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, derer viele, herauszugraben und mir um die Ohren zu hauen.
Um die Ohren zu fetzen.
Um die Ohren zu fetzen und ich müsste innerhalb von wenigen Wochen zurücktreten. Aber so ist es.
Wenn wir schon von der Politik sprechen, wir müssen die Europawahlen zumindest streifen.
Müssen wir.
Müssen wir nicht, aber jetzt haben wir die Kiste aufgemacht.
Genau.
Ich bin auch entsetzt, obwohl es zu erwarten war, wie es ausgegangen ist. Das, glaube ich, haben wir in diesem Podcast eh schon oft genug erwähnt. Gewonnen hat eine Partei, die nichts weniger will, als die Demokratie auszuhebeln, wie ich persönlich finde. Was mich aber auch wirklich, ich finde das fast schon lustig, weil ich zuerst gedacht habe, zuerst hat es mir ein Freund geschickt, ich dachte, es ist Satire, dann sind wir an dem Plakat wirklich vorbeigefahren. Ich möchte wirklich keine Namenswitze machen, aber sie heißt halt nun mal Winzig und ich finde, es soll sich nicht auf eine Geistesgröße beziehen, aber dann doch irgendwie vielleicht aufs Parteiprogramm, weil sie hat tatsächlich, das war die ÖVP, Oberösterreich hat die Spitzenkandidatin oder Zweitplatzierte, weiß ich jetzt nicht, hat landesweit oder oberösterreichweit plakatiert, das Wichtigste in Brüssel ist Oberösterreich. Und da möchte ich ganz klar sagen, nein, eben nicht.
Naja, Oberösterreich hat sich geologisch abgetrennt von der Eurasischen Platte. Es gibt jetzt eine eigene oberösterreichische geologische Platte, die driftet gerade in den hohen Norden. Ja, das Müllviertler Granit wandert in den hohen Norden.
Aha.
Und deswegen ist wirklich Richtung Brüssel und dort platziert sich das quasi, wird einen großen Berg aufbauen, weil die Platten verschieben sich und bauen. Die Alpen sind ja auch so entstanden, wie wir wissen, ja, durch Plattenverschiebung.
Ja.
Und diese oberösterreichische Platte driftet jetzt nach Brüssel und wird Brüssel komplett übernehmen. Da die Rechten so gewonnen haben, bin ich seit Sonntag ein riesiger Kickl-Fan. Ja. Ja. Der Wendehals bin jetzt ein überzeugter Kickl-Fan, ja, muss ich sagen. Also ich verteidige den aufs Blut jetzt. Mhm. Ja. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es schon viele gibt, die mir nacheifern.
Da gibt's viele, die dir nacheifern.
Vermutlich.
Ja. Da ich sozusagen der bin, der es schlechter aushält, Dinge stehen zu lassen, berichte ich dir, dass wir, während du gedreht hast, du hast keine Zeit, deswegen haben wir das in WhatsApp-Gruppen oder eigentlich in Signal-Gruppen, denen du auch angehörst, aber dich stumm geschaltet. Wir werden Gigi D'Agostino nun auch aus dem Programm nehmen.
Habe ich mitbekommen,
weil
ich habe ja
wir wurden
einmal
zum zweiten Mal eingeholt, muss man wirklich sagen. Die Strache-Chats haben das Ende unseres Stückes, darüber haben wir schon gesprochen, sozusagen im Nachhinein vorweggenommen, wenn dieser Satz Sinn macht. Und die Idioten auf Sylt und in diversen österreichischen Land-Discos haben L'Amour Toujours, oder wie man es auch genau ausspricht, weiß ich nicht, jetzt sozusagen in die Tonne getreten. Der Künstler kann nichts dafür, hat sich auch davon distanziert. Ich habe aber einfach keine Lust, wenn das dann verkürzt irgendwo hängen bleibt, dass man wieder in seinem Rechtfertigungsding. Ich gebe einfach hier ein bisschen klein bei, weil ich keine Kraft mehr habe. Ich sag's dir ganz offen.
Ich habe in diesen Chats noch geschrieben, weil ich da wirklich der vollen Überzeugung bin, man kann jetzt nicht alles dem überlassen und dieses Lied kann wirklich gar nichts dafür. Und ich kann verstehen, dass man es in einem Bierzelt, wo man es schlecht steuern kann, rausnimmt, aber ich kann es zum Beispiel auch nicht verstehen, dass man es von Radiosendern rausnimmt. Dieses arme Lied kann wirklich nichts dafür. Ich bin auch der Meinung, man braucht nicht alles immer abgeben und den Rechten sozusagen überlassen.
Bin ich total bei dir.
Ich habe als Beispiel angeführt auch die Lederhose. Wenn ich jetzt in Wien mit einer Lederhose herumlaufen würde, würde man mich als rechts bezeichnen. Aber was kann jetzt die Lederhose dafür? Das ist eine Tracht, das ist ein Teil unseres Kulturgutes, das ist wirklich nichts Negatives, also das kann ich nicht verstehen und viele solche Dinge, aber ich habe ja auch geschrieben, ich bin selbst auch zu müde, um diesen Kampf zu führen.
Richtig, daher schließe ich den Kreis jetzt wieder zurück zu deinem engen Time-Schedule, weil wir haben dann auch weiter fantasiert, der Georg und ich bin in meiner Wahl mit dir Berufszeit zu verbringen, weil ich dich als Freund in meinem Leben haben will, nachhaltig bestätigt. Wir haben dann so Szenarien durchentwickelt, wenn wir jetzt kein Programm zusammen hätten und keinen Podcast und ich dich sehen wollen würde, dann hätte man so Möglichkeiten, dass du sagst, ja, ich mache in der Früh, ich lüft kurz, du könntest dich unten in den Hof stellen, da können wir kurz plaudern und du kannst mich zum Spar begleiten, wenn du kurz mit mir plauderst. Ich gehe nicht am Nachmittag was für mein Kind einkaufen, da könntest mitgehen. Mehr wäre nicht drinnen.
Naja, so verbringst du wirklich viel, viel Zeit mit mir.
Ja, Gott sei Dank.
Das stimmt, ja. Und da ich euch dann immer noch nach Hause fahre, sozusagen,
so ist es.
Noch mehr Zeit mit mir natürlich. Ja. Sehr gut. Ja, das ist doch schön, finde ich, oder? Ist doch. Ins Bett bringe ich euch nicht mehr.
Das stimmt, aber.
Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ihr seid ja alt genug, ich bringe meine beiden großen Kinder auch nicht mehr ins Bett.
Ja, das stimmt.
Also, das werdet ihr ja wohl alleine schaffen.
Apropos großes Kind fällt mir auch noch ein, weil wir haben mit dem großen Kind, mit dem Samuel, darf ich mal glaube ich sagen, ein Projekt vor. Samuel ist Regisseur und wir hatten ein Zoom-Meeting mit dem Samuel und mit der Judith und dem Sebastian und dir und meine Frau hat so mit einem Ohr mitgehört und war wahnsinnig beeindruckt, wie smart und eloquent dein Sohn ist. Ja, wenn man das mit dem Gestammel seines Vaters vergleicht. Entschuldige, ich wollte es nur größer machen und dich kurz diskreditieren. Nein, will ich nicht. Es ist ja kein Zufall, dass er dein Sohn ist. Aber das wollte ich mal, falls Samuel das hört, das hat uns wirklich...
Es ist wirklich kein Zufall, dass er mein Sohn ist, weil ich habe ihn ja mit erzeugt sozusagen.
Richtig.
Deswegen ist es tatsächlich kein Zufall.
Dass er dein Sohn ist.
Ja, stimmt. Darf ich auch einmal was sagen?
Bitte gerne.
Ich sagst ja die ganze Zeit.
Ich habe wirklich viel geredet heute.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ja, das stimmt. Es war sehr lustig. Ja, aber das stelle ich auch fest irgendwie, muss ich schon sagen. Das möchte ich auch noch dazu sagen, was ich feststelle an unseren jungen Menschen in unserer Familie. Die sind natürlich schon ganz anders als ich, gell? Das stelle ich an so.
Sie sind zum Beispiel viel jünger auch.
Sie sind viel jünger, ja. Aber ich meine, ich habe offensichtlich tatsächlich, habe ich eben in diesem Gespräch auch irgendwie danach habe ich viel darüber nachgedacht. Die haben alle viel mehr Angst, Dinge falsch zu machen und Leute zu verletzen sozusagen. Und scheinbar fehlt mir das noch. Ja, wahrscheinlich eh das, was man mir ankreidet, dass ich da jetzt nicht so viele Schwierigkeiten habe, zu beleidigen oder zu verletzen, aber beleidigen, ich möchte ja eigentlich niemanden beleidigen. Aber ich glaube, Dinge können radikaler angesprochen werden. Und damit müssen wir lernen, auch umzugehen. Weil, und da sind wir jetzt wieder kurz bei der Europawahl, weil die Rechten oder auch die linksextrem außen, also die Außenflügel sozusagen, links und rechts, wo ich mich nämlich überall nicht dazu zähle, ja, weder links noch rechts zähle ich mich an einen Außenflügel, sondern ich glaube, ich bin tatsächlich, manche unserer HörerInnen würden mich ja eher als links bezeichnen. Ich selbst würde mich nicht als links bezeichnen, ja. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Mhm. Denn ich bin eigentlich relativ mittig, weil ich möchte eigentlich für die Mehrheit der Bevölkerung und eigentlich möchte ich für alle Menschen in einem Land das Beste haben. Und das ist sicherlich keine extreme Außenposition, weder links noch rechts, sondern eigentlich eine sehr mittige Position. Absolut. Denn es kann nur die Mitte-Position tatsächlich für alle versuchen, das Beste rauszuholen. Das Problem ist, wenn man für alle das Beste rausholt, dass es nicht die beste Lösung für Einzelne ist. Das ist eben leider so. Mhm. Mhm. Weil eine Mehrheitsentscheidung ist ein Kompromiss. Das ist halt leider so. Und das habe ich bei dem Gespräch schon auch festgestellt, dass da die Angst...
Ich habe darf ich ganz kurz was einwerfen, ja, dazu, weil ich es jetzt wirklich auf... es ist mir bitte. Jetzt eingefallen, ich habe das mal auf den sozialen Medien, ein gewisser Michael Seemann, ich glaube, er ist irgendwie... Politikjournalist, das weiß ich jetzt nicht. Ein Zitat. Als Linke noch für bessere Lebensverhältnisse kämpften, konnten Konservative ihre Utopien als unrealistisch verwerfen und sich als Realisten inszenieren. Seitdem Linke für das blanke Überleben der Menschheit kämpfen, ist der Feind der Konservativen die Realität selbst geworden.
Ja. Ist ein bisschen das.
Ist ein bisschen das, obwohl es auch nicht ganz das nicht ist, weil du das überwinden möchtest, genau. Aber ist mir jetzt gerade irgendwie...
Aber es passt schon ein bisschen dazu. Nein, und was ich aber, um den Bogen jetzt da trotzdem noch zu schließen, was ich sagen möchte, was ich dann wirklich auch festgestellt habe, ist, dass da schon auch eine wahnsinnige Angst ist. Und da kommt jetzt das Zitat, wo wir eigentlich heute darüber sprechen wollten, nämlich über unsere Reise, die wir gemacht haben.
Ja.
Eine sehr, sehr nette Kollegin von uns hat dieses wunderbare Zitat gebracht. Du weißt, wie es geht?
Nein, tut mir leid.
Die Awareness.
Ah ja, wie das war gut. Genau? Wie war das?
Die wenn ich es richtig zusammenbaue jetzt.
Ja, die Wokeness ist ja auch oft nur ein Schlupfloch für Befindlichkeiten.
Genau.
Die Wokeness oftmals ein Schlupfloch für Befindlichkeiten. Genau.
Und das kann ich verstehen, diese Angst. Also ich kann bei der Jugend in dieser Blase sozusagen, kann ich diese, weil die Mehrheit der Jugend hat das nämlich gar nicht, sondern die ist eigentlich gegen Demokratie und steht ganz anders da, das wissen wir ja anhand von Umfragen, ja. Und diese Blase, also diese Jugend in dieser Blase, hat, glaube ich, unfassbar die Angst, dass sich irgendwo ein Schlupfloch auftut und sofort ein Shitstorm rauskommt und auf sie losgegangen wird, was ihnen einfällt. Ja. Mhm. Und von dieser Radikalität spreche ich nämlich gar nicht, sondern ich spreche eher, wir müssen Dinge ansprechen und klar sagen. Und da muss man auch nicht gleich zurückschießen, sondern das kann man dann ertragen und darüber nachdenken und dann argumentativ sagen, okay, ich akzeptiere, was du sagst, aber so und so und so und so. Und das hatte ich im Gespräch schon immer wieder das Gefühl, dass ich da anders bin, dass ich da offensichtlich tatsächlich anders noch funktioniere. Das ist ein bisschen auch, muss ich jetzt sagen, schon auch ein bisschen macht mir das Angst, dass wir da die Befindlichkeiten dermaßen hochnehmen, dass wir das große Ganze nicht mehr erkennen und nicht mehr nehmen können und nicht mehr sagen können, okay, für euch ist es nicht okay, aber lasst es uns irgendwie bitte besprechen und lasst es uns sehen, weil ich glaube schon, wir müssen in einen Dialog kommen. Wir können nicht in einen Nicht-Dialog kommen. Wir können uns nicht auf beiden Seiten, bin ich wieder bei der Mitte, dass ich eben eigentlich weder rechts noch links außen stehe, sondern dass ich eigentlich sehr mittig bin, extrem mittig sogar, eigentlich würde ich mich einschätzen, weil ich diesen Dialog eigentlich haben möchte.
Extrem mittig ist auch interessant. Ne?
Ja, gibt's natürlich nicht, aber in dem Fall ist es halt genau in diesem...
Genau in der Mitte.
Genau in der Mitte, ja. Ja, genau in der Mitte. Also
extrem in der Mitte ist wirklich... Extrem, haben wir eigentlich einen Titel für die Folge, extrem in der Mitte.
Genau. Also sich hart da festhalten an der Mitte irgendwie, dass man nicht weggespült wird und konsequent beim Sturm sich am Mast festhalten, um da eine Metapher zu unserer Reise zu bauen, sich bei Sturm am Mast festhalten, um da nicht weggespült zu werden und dieses Zentrum zu halten und zu sagen, halt, stopp, besinnen wir uns auf das, was wir eigentlich wollen.
Ja.
Nämlich das Beste für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder, auch wenn sie nicht geboren sind.
So ist es. Und damit endlich rein ins Thema.
Ich habe die Uhr nicht eingeschaltet.
Ich habe sie eingeschaltet. Wir haben 15 Minuten 50 bereits miteinander gesprochen.
Bist du deppert, haben wir schon lange gequatscht.
Wir waren segeln. Es ist fast so, der Podcast entwickelt sich immer mehr zu einem Fortsetzungsroman, da wir in der letzten Folge am Attersee waren und sozusagen über Segeln oder über deine Kindheit vor allem gesprochen haben und da Segeln ein großes Thema war.
Viele Menschen berührt haben mit der Kindheit,
ja,
gell?
Was sehr schön ist. Mich hat's auch berührt, ich habe in erster Linie zugehört in der letzten Folge.
Du hast auch über deine Kindheit
gesprochen. Auch ein bisschen über meine Kindheit gesprochen. Haben uns wieder wahnsinnig viele Menschen gesprochen. Dazu wieder mehr in der nächsten Feedback-Folge an dieser Stelle. Ja. Das wird hier nicht mehr Platz haben, sondern in einer Extra-Folge. Genau. Und wir haben dann gesagt, gut, dann gehen wir auch segeln. Nein, das hatten wir vorher schon vor.
Genau, das hatten wir vorher schon vor, das muss man wahrscheinlich ein bisschen erläutern. Wir wollten uns als Prominente, da werden wir jetzt wahrscheinlich von manchen angefeindet werden, das ist auch in Ordnung. Ich glaube aber daran, dass sowas was bringt. Als Prominente wurden wir zu einer Regatta, Segelregatta eingeladen, die ein bisschen darauf aufmerksam machen möchte, wie viel Plastikmüll in den Meeren ist. Vereinfacht gesagt, das Ganze jetzt. Ja. Da haben wir uns angeschlossen und haben das mit viel Freude getan. Im Vorfeld war es so, dass Manuel mir mehrmals immer wieder geschrieben hat zwischendurch, ja, ich schaffe das nicht, das geht mir gerade nicht so gut. Und Dings, also mehr oder weniger, er hat versucht, ein Schlupfloch, bitte sagst du.
Genau, ich habe eigentlich den Simon... Die Woche vor unserem Segelturn täglich mehrfach mit Nachrichten belästigt und habe gehofft, dass er mir die Tür auch nur einen Millimeter aufstößt, damit ich durchspazieren kann und einfach sagen, ich sag das ab, ich halte es nicht aus. Fremde Menschen, engster Raum, Fliegen, was soll ich dort, es ist heiß und so weiter. Und hatte dann lustigerweise nämlich, ich habe dann kurz vorher auch noch versucht, das mit Menschen, mit denen ich zu tun hatte, zu besprechen. Ich habe meinen Bruder angerufen, der hat gesagt, das ist großartig, das ist ein Abenteuer, fahr mit. Und habe dann 2 Stunden später mit Christoph Grissemann eine Lesung gehabt und dem das erzählt. Und der hat gesagt, nicht in diesem Leben würde er das machen, das ist ein Albtraum. Und dann hatte ich sozusagen diese Ambivalenz bis zuletzt. Habe gehofft, dass du irgendwie schreibst, ja komm, dann bleib halt zu Hause, wenn du keine Lust hast. Du hast aber immer nur geschrieben, das wird super, wir machen das wird toll. Und hast einfach dich geweigert mit dieser Möglichkeit. Und ich bin dir im Nachhinein dann doch sehr dankbar, weil es eine sehr schöne Reise war. Muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch sehr viel Glück.
Natürlich hatten wir viel Glück. Das gehört auch dazu im Leben.
Das hast du schön gesagt.
Oder?
Ja, absolut.
Also kann man uns natürlich kritisieren, dass wir einfach auf die Nicht-Butter-Seite gefallen sind sozusagen. Oder wie sagt man
das? Auf die Butterseite.
Auf die Butter.
Sind wir die Butterseite
will. Ist ja blöd, deppert. Wenn es runterfällt, das Brot fällt. Wenn es auf die Butterseite fällt, ist er eigentlich deppert. Also wie sagt man es?
Naja, aber wir sind auf die Seite gefallen. Also in dem Fall wäre das Brot eigentlich selbst nicht auf die Butterseite gefallen, weil sonst könnte man nicht mehr drauf fallen. Also, aber wir sind auf die Butterseite gefallen. Das heißt, wir haben, es kommt aus der Nachkriegsgeneration, vermute ich, wo Fett sozusagen auch für Reichtum und für Lebensqualität stand, weil die Menschen sozusagen um Lebensmittel kämpften. Daher glaube ich, ist jetzt in meiner Halbwissen zusammen. Und das heißt, auf die Butterseite fallen, dass man Glück hat. Wir sind sicher auf die Butterseite gefallen, mehrfach schon.
Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich auch.
Ja.
Es ist schwierig, einem das vorzuwerfen. Eigentlich.
Weil
dafür hat man ja nichts getan.
Aber genau, wir hatten Glück.
Ja, wir hatten wirklich
mit
Glück.
Mit unseren Menschen
toll.
Auf dem Boot.
War ganz toll, genau.
Und genau. In vielerlei Hinsicht.
Genau. Und ich find's spannend, weil es ist ja so, dass Manuel tatsächlich, das ist eine Diskussion, die wir oft führen, Manuel mag Reisen nicht und findet Reisen eigentlich mehr oder weniger sinnlos. Ich bin der Meinung, Reisen.
Egon Friedell sagt, Reisen ist für Menschen ohne Fantasie.
Ja, genau.
Jetzt kriege ich böse Post, ich weiß es jetzt schon.
Nein, das ist in Ordnung.
Das ist ein Zitat.
Das ist ja nicht von dir. Nein. Aber es ist schon so, dass Manuel irgendwie nicht wirklich was rausziehen kann aus einer Reise. Das ist es vielleicht eher. Ich versuch's zu erklären.
Ja. Naja, weil einfach auch zu viele Gefahren, weil ich schon relativ unflexibel bin und eine Reise birgt sehr viele Gefahren. Es kann zum Beispiel ganz banal, wenn mir die Toilettensituation nicht behagt,
furchtbar,
kann ich 3 Tage nicht scheißen,
ja,
und dann ist an nichts anderes zu denken.
Geht mir genauso, aber irgendwie schaffe ich es, damit umzugehen.
Das ist toll, ja. Ich lerne viel von dir.
Irgendwie schaffe ich es, damit umzugehen. Und ich finde ja tatsächlich, dass so eine Reise auch Lernen ist. Und eigentlich hatte ich die Hoffnung ein bisschen, dass ich dir schon auch irgendwie damit zeige, dass wenn man so unterwegs ist, und ich meine, das ist jetzt natürlich nicht der Fall gewesen, dass wir jetzt eine Studienreise gemacht haben, aber dass man trotzdem was lernt über sich, über andere Menschen, dass man was kennenlernt, dass man Erfahrungen macht und diese Erfahrungen einfach auch ein bisschen reicher machen. Und dass das ein Zugewinn im Leben ist. Mhm. Auch ein Zugewinn an Erinnerungen.
Begonnen hat es mit einem Verlust, muss ich auch sagen. Wir waren am Flughafen.
Ja, bist du deppert.
Und dann hat mir meine geliebte Füllfeder abgenommen.
Ja.
Bei der Sicherheitskontrolle, weil ich sie ins Handgepäck mitnehmen wollte.
Ja, also.
Weil ich habe so eine, ich habe 3 Füllfeder, das ist eine, der hat ein japanisches Design, wenn man die zusammensteckt, ist die relativ klein, golden. Und der Herr, der Chef der Sicherheit, wenn man dann mit dem diskutiert, ist nicht davon abgewichen, danke,
ja, ja.
Zu sagen, das schaut aus wie eine Patrone, deswegen dürfen Sie das nicht mitnehmen.
Aber nicht eine Füllfederpatrone,
sondern
er war der Meinung, dass es wie ein Projektil aussieht.
So ist es.
Die Kappe, die man über die Feder stülpt, wie sagt man, die Schutzkappe einfach, ja, also der Verschluss von der Füllfeder,
ja,
die ist ja der Meinung, sah aus wie ein Projektil.
Genau.
Und es geht noch weiter. In der Zwischenzeit habe ich, und deswegen hat er gesagt, das darf nicht mitgenommen werden, das ist ein Projektil. Da habe ich ein paar Sachen dazu zu sagen noch. Aber eins vorweg, es ist ja kein Projektil, nur weil es aussieht, meines Erachtens sieht es nicht einmal aus wie ein Projektil.
Das ist ja, weil es sieht nicht einmal Form, so aus, aber selbst wenn es so aussieht,
ja, aber das ist ja
nicht, aber eine Füllfeder ist.
So ist es, ja.
Müsste es doch, aber ich meine.
Und ich frage mich, was will ich machen? Will ich mit einer Füllfeder, die aussieht, also schon von der Länge sieht es nicht aus wie ein Projektil, weil es ein Projektil in dieser Länge so nicht gibt und auch hinten klar zu erkennen ist, dass es eine Füllfeder ist. Es geht ja wirklich nur um diese Kappe, um diese Schutzkappe. Und wenn ich die alleine in der Hand hätte, würde sie auch nicht aussehen wie ein Projektil, weil man sieht, dass es ein Loch hat, dass es offen ist, dass es nicht, dass es auch vom Gewicht her, also was genau wird da getriggert? Wenn ich mit einem, soll ich in eine Kabine stürzen, auf eine Stewardess zustürzen und sagen, machen Sie die Tür zum Piloten auf, ich habe ein Projektil in der Hand.
Ja,
also,
wahnsinnig absurd.
Wenn genau, soll ich bedrohen damit?
Einen Füllfeder, Alter. Machen Sie die Tür auf.
Da frage ich mich wirklich, machen Sie die Tür auf. Ich möchte, dass wir landen sofort und ich möchte, dass wir jetzt in den Stephansdom fliegen. Also was genau, frage ich mich. Also das frage ich mich wirklich. Vielleicht hört uns irgendjemand zu, der für so Sicherheitsdinge zuständig ist. Ich finde das eine reine Schikane.
Ja.
Und jetzt geht's noch weiter. Was ich in der Zwischenzeit erfahren habe, ist, dass du Messer, das hat mir eine Kollegin erzählt, die Kollegin hat mir erzählt, sie hatte ein ganz kleines französisches Taschenmesser. Das hat sie irrtümlicherweise beim Fliegen mitgehabt. Es wurde abgemessen von mehreren Menschen am Flughafen und es wurde ihr mitgegeben. Aus dem Grund, die Klinge ist nicht lang genug. Sie sagt aber, es ist extrem scharf, eine ganz kurze Klinge, aber sehr scharf, weil sie verwendet es zum Obstschneiden.
Das durfte sie mit ins Handgepäck
nehmen. Weil die Klinge eine gewisse Länge unterschritten hat. Und das darfst du dann mitnehmen. Mit einer kleinen Klinge könnte ich tatsächlich, wenn die Pulsader aufschneiden, die Halsschlagader, was auch immer aufschneiden, vermutlich, mit einer Füllfeder, Schutz, Dingsbums, Halterung, Stöpsel, wie auch immer, werde ich das vermutlich nicht können. Ich werde ihn vielleicht ein bisschen ärgern, aber ich werde nicht die Oberhand gewinnen mit dem. Also da frage ich mich wirklich, was für Regeln sind das?
Ja.
Ist das reine Schikane? Was ist das? Weil manche Dinge, du darfst in Zürich am Flughafen dir ein Schweizer Taschenmesser kaufen und das mit ins Handgepäck nehmen.
Okay.
Ja, ist der einzige Flughafen, wo du dir ein Schweizer Messer kaufen darfst. Also vielleicht haben sie es inzwischen auch schon geändert, aber vor wie vielen Jahren war das? Ich glaube, vor 6 Jahren ungefähr bin ich in Zürich vom Züricher Filmfest zurückgeflogen nach Wien. Ich glaube, es ist ungefähr 6 Jahre her. Und am Flughafen gab es einen Laden für Schweizer Taschenmesser. Und ich habe mir ein kleines Schweizer Taschenmesser gekauft, um das dann später zu verschenken, weil ich was mitbringen wollte. Habe ich ein kleines Schweizer Taschenmesser gekauft. Es war keine kurze Klinge. Es war die normale Länge des Schweizer Messers. Das durfte ich ins Handgepäck mitnehmen. Habe ich gefragt, das kann ich mir hier kaufen? Wird das irgendwie eingeschweißt?
Geht aber,
nein, nein,
nicht mehr.
Das können Sie, das können
würde
Sie
mich wundern, wenn das immer noch geht.
Es ist aber erst 5-6 Jahre her. So hat die Reise begonnen.
So hat die Reise begonnen, abgedriftet
von dem Ganzen.
Ich wollte schon wieder heimfahren. Mir hat schon gereicht eigentlich.
Du warst schon wirklich sauer. Wir waren schon durch die Sicherheitskontrolle durch und haben dann eine Lösung gefunden. Wir durften für 20 Euro durftest du dieses Messer an deine Heimadresse schicken. Ah, dieses Messer, diese Patrone, diese Füllfeder, nicht die Patrone.
Ich durfte sie für 20 Euro nach Hause schicken. Genau. Ist ja mittlerweile angekommen, ja. Also ist sogar vor mir zurückgekommen, muss man jetzt sagen. Aber
genau, lustig wäre gewesen, wenn du da noch Zoll darauf gezahlt hättest, weil es vom Flughafen kam und es irrtümlich irgendwie.
Naja gut, 20 Euro ist jetzt auch mehr, als das Porto gekostet hätte, muss man auch sagen.
Ja, es ist jetzt wirklich, und diese Leistung, muss man auch dazu sagen, das war jetzt nicht, der hat das vor Ort ausgedruckt, das hat es in ein Kuvert gegeben. Du musstest die Adresse, glaube ich, sogar draufschreiben noch auf das Kuvert.
Mhm.
Ja, und er hat das ausgedruckt direkt dort, zack, und zur Post weitergegeben. Es wirklich eine, für diesen Handgriff, glaube ich, wird kein Postler so gut bezahlt.
Schikanös, möchte ich es nennen, zusammenfassen.
Also da bin ich neugierig, ob sich da irgendjemand von unseren HörerInnen auskennt damit und uns das ein bisschen näher erklären kann.
Von einem der Skipper haben wir dann in den darauffolgenden Tagen einen Spruch gelernt, den ich da eigentlich ganz gut passend finde, der kann man am Hut steigen.
Sehr gut, ja.
Oder? Stimmt. So ist es, glaube ich, zu verstehen.
Ja.
Also der Sicherheitsmann vom Wiener Flughafen kann man am Hut steigen.
Da will ich am Hut steigen. Ich hoffe, das ist so zu verstehen.
Nein, wahrscheinlich ist er auch nur, er hat auch nur seine Pflicht erfüllt. Aber
er
das hat
aber
man
seine
über
Pflicht
viele
sehr,
Leute
sehr
auch
gut
im Regime
erfüllt.
Gesagt in einem ganz speziellen, das unsere Geschichte leider schändlicherweise mitgeprägt hat, haben viele einfach nur ihre Pflicht erfüllt.
Genau. Dann, aber das haben wir überlebt. Wir sind dann runtergefahren, sind dann eingeschifft, keine Ahnung, wie sagt man denn da?
Du bist der Segler unter uns. Du,
ich weiß nicht, wie
übrigens
das heißt.
Sehr beeindruckt, Simon Schwarz kann tatsächlich ein großes Boot, nicht nur einen Optimisten, sondern auch keinen Piraten, sondern wie hat das geheißen?
Das ist ein großes Boot.
Ein Segelboot einfach.
Eine
Yacht.
Was? 53 Fuß.
53 Fuß kann Simon Schwarz durch die Weltmeere segeln.
Ja. Ist ja keine Wissenschaft.
Naja, aus meiner Perspektive ist es zumindest hochkomplex, sagen wir so.
Naja, aber ich habe ja versucht, dir das währenddessen immer wieder zu erklären, oder?
Das wollte ich übrigens sagen. Also ich habe von dieser Reise
gelernt,
mitgenommen,
oder?
Dass du, weil du ja sonst, ob's am ADHS liegt oder an der Generation, mit direkter Liebesbekundung spärlich umgehst. Ich muss mir das zwischen den Zeilen holen, was aber voll okay ist. Ich hole es mir eh. Du hast dort regelmäßig gefragt, geht's dir gut? Ist es in Ordnung für dich? Es war wahnsinnig entzückend. Das heißt, war dir wirklich ein Anliegen, sozusagen, haben dieser SMS-Terror von der Woche davor hat doch gefruchtet, weil.
Naja, ich hatte Angst, dass es dir nicht
Ordnung,
gut geht.
Es hat mich wirklich sehr berührt.
Nein, aber du hast doch, jetzt um da wieder zurückzugehen, du hast ja schon noch was gelernt über Wind und wie das funktioniert,
ich hab
oder?
Ich habe schon noch was gelernt. Aber in erster Linie war relativ schnell klar, und das ist auch gut, hat Otto, unser Skipper, eigentlich entschieden, dass Simon, weil du dich auskennst, und unsere zwei weiteren Menschen mit an Bord die richtigen sind, die einen schuld, und ich soll einfach Kaffee kochen. Und ich komme mit der Rolle sehr gut klar. Otto mit großer Menschenkenntnis ausgestattet, hat relativ schnell erkannt, also dem Typen brauche ich jetzt wirklich technisch nichts erklären.
Nein, das stimmt nicht.
Findest du
das
nicht?
Das war nicht so. Nein, das war nicht so. Also es lag daran, dass er noch einige Wettfahrten zu segeln hatte und wusste, dass wir beide am Mittwoch dieses Schiff verlassen.
Okay, das stimmt vielleicht auch.
Und deswegen sich darauf konzentriert hat, unsere beiden Mitseglerinnen so in diesen Tagen, solange ich noch da bin sozusagen, zu schulen, damit, wenn ich dann weg bin, er eine zweite Hand hat oder Blödsinn, hat er keine zweite, er hat ja schon zwei Hände, eine
dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste
Hand hat, um dieses Boot sauber durch den Wind zu segeln und sicher in den Hafen zu bringen. Übrigens, ein wahnsinnig schöner Satz. Also das sagt, weil das, um das geht's ja beim Segeln. Ein Boot und die Menschen und die Besatzung darauf sicher in den Hafen zu bringen. Mhm. Und das ist eigentlich...
Es sind einige schöne Vokabeln.
Was wahnsinnig Schönes,
gell? Die ich mir nicht notiert habe, aber es gibt so eine eigene Segelsprache.
Ja. Also das ist schon, weil Segeln was sehr Archaisches ist, wie ich finde, ja. Ich hätte ja total Lust, ein Segelboot, ein großes zu bauen, muss ich dir jetzt gestehen.
Du, mit deiner Tagesfreizeit bau noch ein Segelboot nebenbei, finde ich eine gute Idee. Ja,
das finde ich wirklich schön. Also mich hat diese Reise, muss ich auch sagen, ja, weil wir ja davor am Attersee darüber gesprochen haben, dass ich da segeln gelernt habe und so. Und wir auch Zuschriften bekommen haben von Menschen, die den Attersee auch besegelt haben und auch irgendwie über den Attersee geschwärmt haben. Mich hat es schon wieder daran bestätigt, dass Segeln was wunderbar Beruhigendes ist. Wir hatten nicht wahnsinnig viel Wind, aber wir hatten eine Wettfahrt, die dann leider Gottes abgebrochen wurde, weil offensichtlich dann doch zu wenig Wind war für viele Boote. Ich persönlich muss sagen, ich fand es falsch, sie abzubrechen, weil man hätte sie zu Ende segeln können, weil wir waren gut unterwegs und das war halt die Wahl, welchen Kurs man nimmt. Aber es gab ein paar, die einfach einen guten Kurs genommen haben, sowohl die, die auf die Thermik an Land gewartet haben, gab es einige, die gut vorankamen, als auch die, die, wie wir, sich entschieden haben, wir gehen ein bisschen raus und wählen einen Kurs, der ein bisschen weiter draußen liegt, wo wir, es ist nicht wirklich das offene Meer, aber doch in der Nähe mehr, zumindest da mehr Wind holen und es auch gut geschafft haben, mit viel Konzentration und Ruhe, kann man einen sehr guten Kurs haben, man kann den Wind schön einfangen, die Segelstellung, das Trimmen einfach gut machen, dann kann man diesen Wind schön einfangen. Deswegen finde ich es falsch, dass man es abgebrochen, aber das ist ja wurscht, das ist die Entscheidung der Wett, wie sagt man das, Wettfahrt, Komitee, keine Ahnung, ist auch wurscht.
Das klingt ein bisschen hochtrabend. Ich weiß nicht, wer das entscheidet.
Ja, also auf jeden Fall auf dem Zielboot, also auf dem Startboot, wie auch immer, keine Ahnung, fehlt mir jetzt der Terminus dafür, ist auch wurscht. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, da hast du es ja auch erlebt, gell, dass man wirklich eigentlich, Windknoten hatten wir wirklich wahnsinnig wenig, ich glaube 3 oder 4, aber wir haben es, oder vielleicht teilweise sogar weniger. Und wir haben es aber geschafft, auf 6-7 Knoten Geschwindigkeit zu kommen mit diesem großen Schiff, das, glaube ich, von der Segelfläche nicht ideal austariert ist, weil das sind Charterboote und die sind natürlich, da könnte man sicherlich um Wesentliches mehr rausholen, aber wurscht, die sind schwer und so weiter. Und das geht's halt dann nicht wirklich um Geschwindigkeit bei so einem Boot. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass ich wahnsinnig schön finde, diese absolute Ruhe. Du hörst nichts, es ist kein Motor, nichts. Du hörst nur das Wasser unter diesem Boot und spürst den Wind, den Fahrtwind, den realen Wind. Stehst da, konzentrierst dich auf das Segel, absolute Ruhe, es passiert nichts. Du hast auch keinen Einfluss darauf, du bist diesem Wetter komplett ausgeliefert, bist natürlich auch dem Sturm auf hoher See ausgeliefert, bist du natürlich dann auch. Das kann ja eine Gewalt sein, die Naturkräfte. Jetzt wirkt das friedlich, wenn der Wind nicht so stark ist, aber wenn er wirklich stark wird, dann wirkt das auch bedrohlich werden. Aber das hat schon was Faszinierendes und Beruhigendes, findest du nicht?
Doch, das war wirklich erstaunlich. Ich habe ja wie immer ganz viel zu lesen mitgehabt, weil ich immer Angst habe, dass ich mir fad wird und so. Und habe das Buch kein einziges Mal aufgeklappt. Ich bin wirklich absichtslos an Deck gesessen. Ich habe auch draußen geschlafen. Und es war wirklich toll. Und Sonne ist ja erwiesenermaßen gut für die Psyche, für die Seele, wofür auch immer, fürs Gemüt.
Das stimmt, ja. Genau. Ja, das stimmt. Ja, wobei wir nicht in der direkten Sonne waren natürlich. Wir waren immer geschützt.
Ja, aber trotzdem an der Sonne irgendwie.
Aber an der Sonne, ja. Genau. Und die Spiegelung vom Wasser kommt ja auch. Wir haben schon und immer mehr, geschaut, dass wir Schatten haben
das
und
mehr.
So. Wir sind ja nicht so die Sonnenanbeter beide.
Das sind wir nicht, nein.
Ja, immer mit Kappe.
Ja.
Gut eingeschmiert.
Ja.
Für alle, die Angst haben, dass wir uns nicht genügend eingeschmiert haben. Aber kommen wir trotzdem zum nächsten Thema. Wir hatten eine Überfahrt. Da mussten wir durch die Schifffahrtslinie fahren von Athen und da war die Aufgabe, möglichst viel Plastikmüll aus dem Meer zu holen.
Ja, und es ist erstaunlich, wie viel Dreck im Meer ist. Also ja. Es ist nicht erstaunlich, fürchte ich, sondern auch logisch.
Ja, ja.
Aber es ist so drastisch also, zu sehen, dass man eigentlich nur geradeaus fährt und die Hand raushalten muss.
Genau.
Und plötzlich hat man irgendwie einen Schuh in der Hand oder eine Plastikplane oder
Luftballons.
Also so diese Helium-Große, wir haben Spider-Man zum Beispiel immer rausgeholt. Genau. Falls Sie das auf Social Media sehen, das ist dann der Drang zum Deppert sein, aber wir haben diesen Spider-Man-Plastik aus dem Meer gefischt. Ich habe ihn mir dann aufgesetzt, aber ja, es ist ein Müll, den wir dem Meer entnommen haben.
Eben Schuhe, alles, also Flaschen, Dings. Und das sind ja nur große Teile, die wir daraus gefischt haben. Mhm. Die kleinen Teile, die findest du natürlich nicht.
Richtig.
Aber es ist schon gewaltig, dass wenn man da so fährt, dass man einfach bei so einer Überfahrt einen Müllsack locker voll bekommt. Es gab ein paar Boote, die dann tatsächlich geankert haben und mit dem Dinghy an den Strand gefahren sind.
Dinghy ist das kleine
Schiff. Das ist das kleine
Beiboot.
Genau, das wurde zu Wasser gelassen und dann da an den Strand gefahren. Und die haben wirklich, also manche haben säckeweise Müll mitgebracht bei dieser Wettfahrt.
Ja.
Das ist schon gewaltig, gell? Was man in dieser kurze Zeit, ist jetzt auch nicht wirklich eine kurze Zeit, aber man bewegt sich ja nicht, weiß Gott, wie schnell über so eine Fläche am Wasser. Insofern empfinde ich es eigentlich schon als eher kurze Zeit, auch wenn wir Stunden unterwegs waren, was man da alles rausholt.
Mhm.
Das ist schon tragisch, oder?
Mhm.
Eigentlich irgendwie auch erschütternd, was wir Menschen mit dieser wunderbaren Welt und dieser Schönheit machen, gell?
Total. Und es ist im Meer, tut es irgendwie noch mal mehr weh, als wenn in der Stadt der Plastiksackerl rumliegt.
Das stimmt,
das macht was mit einem.
Das stimmt. Genau, im Meer tut es mehr weh, aber mir muss jetzt wieder einen kleinen, habe ich das erzählt in der letzten Folge vom Attersee, dass wir immer in die Muschelbucht gefahren sind?
Ja, ich glaube.
Und in der Muschelbucht haben wir aber Plastik und Müll rausgeholt.
Genau.
Und aus diesem Müll habe ich immer was gebastelt. Das fand ich ganz toll. Und das mache ich immer noch. Habe zum Beispiel einen sehr schönen Sardinenurlaub mit meinen beiden Großen einmal gemacht. Waren wir sehr lange, es war das Jahr, bevor Samuel eingeschult wurde, waren wir, glaube ich, 4-5 Wochen in Sardinien, haben ein kleines Häuschen gemietet und waren da in Sardinien. Und da sind Samuel und ich dann immer losmarschiert und haben Müll am Strand gesammelt und haben aus diesem Müll auch Dinge gebaut, ganz viel. Wie zum Beispiel, kann mich erinnern, wir haben tatsächlich wir haben auch Nägel und alles Mögliche gefunden und haben dann, für ihn damals war das natürlich toll, einen Schwimmer gebaut, Bleikugeln haben wir gefunden. Wir haben richtig eine Angel komplett zusammengebracht aus verschiedensten Müllteilen, mit denen er spielen konnte, dass er angelt. Danach, wie wir gefahren sind, haben wir sie natürlich wieder zurück ins Meer geschmissen.
Ja, logisch, oder?
Ja.
Ein bisschen rausgefahren und es wieder reingehauen. Ein bisschen was dazu noch.
Ein bisschen was dazu gemacht noch, den ganzen Müll von den Wochen. Aber nein.
Logisch.
Das, also immer was gebastelt aus diesem Müll. Ich kann mich auch erinnern, ich war einmal in Süditalien und ich hatte ja viele Jahre einen ganz alten Defender, mit dem ich campingmäßig und so viel unterwegs war, mit den Kindern und meiner Ex-Frau auch. Und da waren wir in Süditalien und da wurde das hintere Fenster eingeschlagen, weil eingebrochen wurde ins Auto. Und es wurde eigentlich nichts geklaut. Also es wurde weniger also der Dieb hat ein T-Shirt drinnen liegen gelassen, mit dem hat er die Scheibe eingeschlagen, das hat er drinnen liegen gelassen und rausgeklaut hat er, glaube ich, 2-3 Euro. Also ich glaube, der Wert des T-Shirts ist eigentlich ein fairer Deal, also es war nicht wirklich, man könnte sagen, es ist schon fast kein Diebstahl, sondern eher Vandalismus gewesen.
Ja, eigentlich schon.
Oder?
Ja.
Könnte man sagen, ja. Hab das auch angezeigt. Und auf jeden Fall war das hintere Fenster und der Defender, das ist so ein altes Auto, der hat ein zweigeteiltes hinteres Fenster. Das kennst du vielleicht, da gibt's hinten noch so einen kleinen hinteren Teil und er hat auch nicht das große Fenster eingeschlagen, sondern das kleinere Fenster eingeschlagen, also sehr höflich.
Ein höflicher Dieb höflicher Vandale.
Sehr höflicher
der
Vandale.
Der
höfliche Vandale, genau, sehr schön. Der höfliche Vandale hat das hinten eingeschlagen und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, was machen wir dann, nachdem wir dies angezeigt haben, muss man natürlich machen, wegen der Versicherung und so, Fenster kaputt. Und ich dachte, was machen wir? Und da dachte ich, okay, logisch, komm, wir fahren zum Strand, wir suchen uns irgendwo einen Strand, der nicht von irgendwelchen Tourismusbeauftragten gereinigt wird, damit die Touristen liegen können, sondern wir suchen uns einen Strand, so wie er normal ausschaut, sind dorthin gefahren und haben gesagt, Kinder, wir brauchen einen Plastikcontainer. Gut, dann sind wir losgezogen und haben tatsächlich einen Plastikcontainer gefunden, auch einen groß genug, also groß genug,
der einen groß genug war.
Ja, einen groß genug, einen Plastikcontainer, der groß genug war.
Wir waren bei den groß genug.
Aus diesem Plastikmüll, den wir da gefunden haben, habe ich dann in der Größe des Fensters rausgeschnitten, rausgesägt, ja, dann in der Ferienwohnung, die wir da gemietet hatten, rausgesägt mit meinem Werkzeug, das ich immer im Defender mit hatte. Ich hatte ja Sägen, alles immer dabei. Logisch, hat man ja dabei, aber wenn man in Urlaub fährt, hat man Werkzeug dabei.
Na, logisch.
Immer dabei. Logisch. Und habe das hintere Fenster aus Plastikmüll aus dem Meer eingesetzt. Es war relativ lang, es war dann tatsächlich, glaube ich, ein paar Monate drinnen, das Fenster, und im Winter habe ich dann irgendwann einmal dieses Fenster bei der Werkstatt austauschen lassen. Aber wir sind lange mit diesem weißen Plastikcontainerfenster damit herumgefahren. Auch die gesamte Strecke zurück aus Süditalien bis Berlin.
Ein sehr schönes Bild, warum es so herrlich ist in deiner Gegenwart, weil du einfach immer das Beste aus der Situation machst.
Aus dem Plastikmüll.
Auch aus dem Plastikmüll.
Es gibt auch einen Künstler, ich weiß leider nicht, wie der heißt, der macht Skulpturen ausschließlich aus Plastikmüll. Wahrscheinlich gibt es mehrere Künstler.
Ich glaube, da gibt es mehrere. Ich habe in Venedig hat einer auch, weiß jetzt auch nicht. So, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, Herr CEO. Oje. Die Dreiviertelstunde ist beinahe um. Wir haben noch keine einzige Kategorie in dieser Folge verwendet. Wenn ich dich erinnern darf, drehst du mal bitte am Rad.
Heldinnen der letzten Tage. Oder der Zeit.
Ich habe wen? Ich habe nämlich in der Zeit gelesen, es passt auch ganz gut. Ich habe das die Zeit, es hören Sie hier.
Es knistert.
Die Zeitung noch, ich bin so alt, es knistert. Die Psychologin Amy Orban, 29-jährige Professorin an der Universität Cambridge, erforscht zum Thema, ob Smartphones unseren Kindern schaden.
Sehr interessant.
Es ist total interessant und sie ist auch natürlich als Wissenschaftlerin in erster Linie dem Zweifel verpflichtet und hat auch total Angst, dass ihre Studien, weil sie so viel gefragt werden, sozusagen irgendwann einmal, dass es sich geirrt haben könnte. Ich werde das weiterverfolgen. Sie hat auch ein Buch geschrieben und es passt irgendwie zu dieser ganzen Meeresmetapher, habe ich mir jetzt gedacht. Auf die Frage sozusagen, wie wir jetzt unseren Kindern, wie wir uns verhalten sollen. Hält Orban kurz inne und fragt, kennen Sie die Metapher mit dem Ozean? Der Ozean könnte ein tödlicher Ort für Kinder sein, sagt sie. Doch niemand käme auf die Idee, Familien deswegen den Strandbesuch zu verbieten. Stattdessen gehe man zu Recht davon aus, dass Eltern aufpassen und ihre Kinder an den Ozean heranführen. Sie nehmen sie, wenn sie klein sind, an die Hand. Sie geben ihnen Schwimmunterricht. Wir bezahlen Bademeister, die das Geschehen am Wasser überwachen. Und irgendwann trauen wir Kindern zu, allein im Ozean zu schwimmen. Amy Orban fragt sich, ob das nicht der richtige Weg sei fürs Schwimmenlernen im digitalen Ozean. Keine Verbote, sondern ausprobieren unter Anleitung, Stück für Stück, langsam, aber sicher.
Sehr interessant. Toller Vergleich natürlich, tolles Bild.
Passt jetzt natürlich, wenn die ganze Zeit vom Meer reden, oder? Ja, ja. Wahnsinnige Dramaturgie
ja, ja,
hier
wahnsinnige
heute.
Dramaturgie,
bin ja ein bisschen stolz auf diese Dramaturgie in dieser Folge.
Aber wirklich ein toller Vergleich, ja. Ja.
Dialektminuten.
Hoppala.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, ja.
Muss ich aber jetzt wirklich gleich mal von Anfang sagen, du musst aufpassen, dass du in die Dialektminuten auch wirklich beim Dialekt bleibst, weil sonst glauben sie wieder, du hast dir das noch antrainiert. Du kannst es gar nicht.
Ja, das ist eher ein Grundproblem, möchte ich auch mal sagen.
Ja, sag einmal.
Dass die Leute ja immer glauben, dass immer alles, dass wir zwar ja so weltfremd sind.
Die zwei hier, Flatter.
Ja, wirklich, ja. Weißt, die kommen woher und tun so und das wollen sie mir was erklären, weil ich da, weißt, wollen wir da irgendwie die Welt erklären? Ich würde auch nicht die Welt erklären, außerdem, aber wurscht.
Da fällt mir ein, die zweite Geschichte, die ich mir überlegt habe, nicht überlegt, sondern die, also das sind wir jetzt schon am Ende von der Reise, kannst du dich erinnern am Flughafen, die alte, die dann gekommen ist?
Ja, das war lustig.
Das war lustig, oder?
Ist, ja depper, das war
ist eine Frau gekommen und hat gesagt, es passiert selten, wenn du es der Kappel aufgehabt, dich hat sie irgendwie nicht.
Vielleicht gehen sie mir ja nicht.
Naja, aber die meisten kennen ja. Jedenfalls hat sie gesagt, kein Autogramm?
Nein, hat sie nicht.
Und wie hat sie gesagt, na, du weißt das besser, wie warst du?
Warte, wie war's? Es ist schwierig.
Ruby, aber. Ruby.
Ruby hat sie gesagt, genau.
Und dann?
Hey, Ruby Autogramm.
Genau. Und dann hast du gesagt, der heißt Ruby. Und dann hat sie gesagt.
Ich komme aus dem 15. Wie er. Das war die Argumentation dazu, dafür, gell, dass du.
Sie kommt aus dem 15., deswegen war sie besser wie du, wie ich heiß.
Ja, genau. Na, sie hat mir eigentlich mehr als, sie hat, glaube ich, auch gar nicht gecheckt, dass ich zu dir gehöre. Sie war einfach, glaube ich, der Meinung, naja, ich bin wahrscheinlich auch Autogrammjäger.
Es ist wirklich nicht leicht.
Aber sie hat mich nicht geschlagen.
Das stimmt, aber es war kurz davor.
Es war knapp. Sagen wir mal so. Also, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass man jetzt in die Goschen hat.
Ja, das haben wir noch erlebt.
Foto hast du keins gemacht mit ihr,
nein,
gell?
Nein, Foto wollte es keins. Das nächste war, sie hat weder einen Zettel noch einen Stift gehabt. Sie ist davon ausgegangen, dass ich selber was mit habe.
Ja, genau. Das war ein Vorwurf eigentlich. Ja. Dann hast du dann irgendwie gesagt, ja, und
wohin? Also, wie machen wir das?
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Naja. Willst du einen Stift haben,
es
oder was?
Es gehört quasi zur Grundausstattung von einem Schauspieler, dass man immer sofort selber was mit hat.
So ist es, ja. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon oft erlebt, dass Kollegen, wobei, eigentlich lässt das ein bisschen nach. Das hat ein bisschen nachgelassen, seit dieser Selfie-Wahn ist sozusagen. Mhm. Hat das eigentlich ein bisschen nachgelassen. Aber früher kann ich mich erinnern, dass ich habe einmal einen Kollegen erlebt, habe ich gedreht, der ist immer mit Aktenkoffer ans Set gekommen. Und in diesem Aktenkoffer hat er verschiedenes Zeug gehabt, aber unter anderem natürlich auch immer Autogrammkarten mitgehabt.
Ja, ich meine,
was ja
ist keine schlechte Idee.
In der Zeit wahrscheinlich sogar vernünftig
mit,
war.
Mit Komparsen zum Tun und die wollen oft Autogramm.
Aber dass ich jetzt, aber dass ich jetzt irgendwie in den Urlaub mit Autogrammkarten fliege, finde ich jetzt auch ein bisschen viel verlangt.
Aber in deinem Fall wird es Sinn machen, weil du ja oft...
Man kann ja Selfies machen.
Das stimmt.
Heute macht man Selfies, wo es immer noch Autogrammjäger gibt, aber heute macht man Selfies. Eigentlich.
Ja. Da fällt mir noch ein, hast du noch eine schöne Geschichte dann erzählt, als wir das nachbearbeitet haben, die Frau, die uns da in die Aura gekreut ist, dass du mit Benno Fürmann von einer Frau an einem Flughafen angesprochen wurdest und sie hat euch, ich lache immer noch, wenn ich es mir nur ausdenke, sie hat euch als Schranz und Furzmann. Schranz und der Herr Furzmann. Ah, ich bin sowas, kann mich wahnsinnig amüsieren.
Ja, das war sehr lustig, weil es war so, sie hat das auch ausgesprochen, als wäre das so eine Selbstverständlichkeit. Ja, und sie war wirklich begeistert. Mhm. Es war auch positiv gemeint, sie hat halt beide Namen so ein bisschen falsch ausgesprochen. Mhm. Waren halt beide Namen nicht ganz richtig, aber zumindest ähnlich. Mhm. Also wir haben uns klar wiedererkannt. Mhm. Es war uns beiden in dem Moment ganz klar, sie weiß, wer wir sind. Sie kennt halt nicht die richtigen Namen, sondern hat so ein bisschen, aber wurscht. Das
erinnert mich an einen, können Sie auf YouTube sicher finden, es hat wahrscheinlich 200 Millionen Aufrufe, eine Straßenbefragung und eine Frau wird nach ihrem Lieblingsfilm gefragt und sagt mit dem Brustton der Überzeugung, Dingsi Döngsi. Nein, da war Dirty Dancing. Dingsi Döngsi.
So. Dingsi Döngsi.
In diesem Sinne.
Kenn ich nicht. Muss ich mal anschauen. Echt, gibt's?
Ja. Zeige dir nachher.
Bitte zeig mir das. Das ist wahnsinnig. Ja, es ist schon spät. Wir müssen noch eine Rubrik, glaube ich, unterbringen.
Wir müssen noch eine Rubrik. Hier kommt sie auch schon.
Gute Nachrichten.
Wir sind schon spät, gell?
Wir sind ein bisschen spät. Eigentlich sind die guten Nachrichten schon, vermischen sich schon ein bisschen mit der Crunch-Time.
Ich mache ein bisschen schneller. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ja, weil es uns mehr geht. Die ganze Zeit oder wir am Meer waren und uns mit Plastikmüll auseinandergesetzt haben und mit dem Meer im Großen und Ganzen heute so ein bisschen. Ich habe eine Empfehlung heute in guten Nachrichten. Es gibt auf der ZDF-Mediathek eine echt interessante kurze Doku, 29, also mehr eine Recherche, 29 Minuten nur Klima Ahoi Plan B. Kann man in der ZDF-Mediathek sich ansehen. Da geht es darum, um klimafreundliche Schifffahrt. Ja, das hat irgendwie was Romantisches teilweise, finde ich allerdings, aber auch echt interessant. Schiffe verursachen etwa 3% des weltweiten Treibhausgases oder der Treibhausemission, so sagt man es korrekt. Fand ich interessant. Also wer reinschauen will, ZDF-Mediathek, Klima Ahoi, ist noch bis zum 9.01.25 verfügbar.
Auch mit dem österreichischen Zugang, weil ich habe immer wieder Arte-Dokus, die du empfiehlst, kann ich dann nicht sehen, weil ich ein Österreicher
bin. Gibt es manchmal.
Aber probieren Sie es bitte aus.
In der ZDF-Mediathek kannst du die Sachen dir anschauen. Ja, gut. Kannst du machen. Ja. Mhm. Plastikmüll, auch noch ein interessantes Thema, weil wir es ja davon hatten. Wissenschaftler aus Tschechien und China haben so Kleinstroboter entwickelt. Ja, das ist ein bisschen komplexer, das Ganze. Das sind 2,8 Mikromillimeter groß. Das sind so kleine Bots, sind das. Und die imitieren einen Schwan. Das sind ganz viele zusammen. Das kannst du wirklich nur unter Mikroskop eigentlich sehen. Ja. Und da geht es um Mikroplastik. Ja. Und auf Mikroplastik hängen sich aber auch Bakterien ran und viele schädliche Stoffe. Und Mikroplastik, das ist bereits erwiesen. Wir wissen noch nicht genau, wie schädlich es für uns ist, aber wir wissen, dass es bereits in der Nahrungskette ist. Ja, also wir haben es auch schon in unserer Nahrungskette drinnen. Nicht nur die Tiere haben es in ihrer Nahrungskette, sondern wir, weil wir die Tiere essen sozusagen, auch in unserer Nahrungskette oder auch im Wasser und so weiter. Und die haben da jetzt so Bots, allerdings natürlich alles noch in Laborbedingungen geprüft, gell, und entwickelt, ja, und auch nur da getestet bis jetzt. Und das sind so eben so 2,8 Mikrometer große kleine Bots. Die werden, wie muss man sich vorstellen, das ist dann wie ein Schwarm, weil die werden, das ist kompliziert, diese Stränge eines geladenen Polymers werden da irgendwie, und damit ladet sich das, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Mikroteile, diese Bots, werden magnetisch quasi aufgeladen und da hängen sich dann alle Mikroplastikpartikel mit diesen Bakterien rein und das Wasser, wo das dann da drinnen ist, dieser Schwarm sozusagen, der allerdings, dieses Wasser kann dann gereinigt werden und 80% dieser schädlichen Erreger kann man damit tatsächlich rausfiltern.
Toll.
Allerdings nur unter Laborbedingungen bis jetzt. Aber ich finde es eine sehr interessante Entwicklung.
Absolut.
Interessant, ja. Noch ganz kurz auch was zum Thema Wasser, weil ich das auch zum Wasser irgendwie fand ich dann auch spannend. In Südwestengland gibt es in einer Stadt eine Firma, Deep Green heißt die, ist ein Unternehmen, das Rechenzentren baut und also ein Rechenzentren betreibt, ja. Mhm. Und die haben dort im Südwesten in einer Stadt in Großbritannien ein Schwimmbad, bei einem Schwimmbad ein Rechenzentrum dazu gebaut. Und die Abwärme, Rechenzentren machen ja unnötig viel, weil wir verbrauchen wahnsinnig viel Energie, wie wir wissen. Und aber die gibt es, also die werden wir jetzt nicht abschaffen, weil wir ja alle auf Social Media und in einer digitalen Welt leben. Deswegen brauchen wir auch Rechenzentren, weil das ist jetzt einmal so, können jetzt nicht die Welt einfach mal wieder komplett abschaffen sozusagen, so wie sie jetzt ist. Also dieses Rechenzentrum, die existieren jetzt einfach einmal. Und die haben die Abwärme, nutzen die, die bauen das so, diese Rechenzentren, dass sie die Abwärme von den Rechenzentren benutzen, um die Schwimmbäder, diese Freizeitschwimmbäder zu heizen. Also mit der Abwärme wird das geheizt. Die sparen, also dieses Schwimmbad da zum Beispiel, dieses Freizeitzentrum, das spart bis zu über 20.000 Pfund im Jahr an Kosten und spart also reduziert die eigene CO2-Emissionen, die eigenen CO2-Emissionen um 25,8%.
Toll.
Was wirklich gewaltig ist, oder?
Das ist wirklich gewaltig. Das waren drei gute Nachrichten vom CEO, alle zum Thema Umwelt.
Wir bedanken, und Wasser.
Und Wasser sogar, Wasser. Richtig. Ja, wir bedanken Wasser. Uns sehr herzlich, so auch bei euch und Ihnen da draußen. Ich habe drei Live-Termine diesmal herausgeschrieben, wo es noch Karten gibt. 21. Juli, Weidhofen an der Theier. In der Staatsoper am 21. August gibt es noch Restkarten. Und worauf wir auch gern hinweisen wollen, am 29. September machen wir eine Vorpremiere in der Kulisse für unseren ersten Live-Podcast. Auch da hat der Kartenverkauf bereits begonnen.
Ja, da freuen wir uns sehr darauf.
Wir freuen uns sehr darauf.
Spannend sind wir am Entwickeln und am Planen.
So ist es. Es gibt eine neue E-Mail-Adresse.
Ja, ganz wichtig.
post@schwarzundrubai.com. Bitte schreiben Sie ab sofort ausschließlich dahin oder natürlich weiterhin auf Instagram oder anderen sozialen Plattformen.
Keine Angst, die anderen E-Mails werden eine Zeit lang noch weitergeleitet.
Die Frage ist aber, wie lang. Deswegen fokussieren Sie sich bitte auf diese neue E-Mail-Adresse post@schwarzundrubai.com.
Werden wir in den Shownotes vermutlich alles.
Wird in den Shownotes alles verlinkt werden.
Genau, sehr schön. Darf ich noch zum Abschluss was sagen, bevor du das Schlusswort wieder übernimmst? Falls Sie Lust haben, was zum Segeln zu sagen oder zum Thema Wasser zu sagen, falls es irgendwelche tollen Segelgeschichten gibt. Ich bin gespannt auf das alles. Ich habe das Segeln für mich wieder entdeckt, habe leider die Zeit, nicht segeln zu gehen, aber habe natürlich wahnsinnige Lust, wieder am Wasser mit dir zusammen in einem Boot mit einem Segel Zeit zu verbringen.
Sofort würde ich das wieder machen mit dir, Simon. Wir wünschen Ihnen guten Wind für Ihren Sommer. Bleiben Sie uns gewogen.
Mast und Schotbruch.
So ist es. Bleiben Sie mutig. Falls Sie es noch nicht sind, werden Sie mutig. Vielleicht auch nicht. Sie können machen, was Sie wollen. Solange Sie uns weiterhin zuhören. Alles Liebe. Pfiat euch. Steigt in keinen Schnee auf. Good morning,
stranger. Schwarz und Rubai. Produktion und Schnitt Julia Hoff. Vermarktung und Booking Peggy's Agency. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt.